So, jetzt versuche ich das mal. Ich habe jetzt etwas lauter gestellt. Ich hoffe, ich übersteuere das nicht. Und ich habe hier jetzt so ein Schaumstoffding drauf gemacht. Dieses Schaumstoffding, das dient dazu, dass die Windgeräusche nicht mehr so zu hören sind. Die waren ja doch ein bisschen nervig. Teilweise war es sogar unhörbar. Das habe ich mal irgendwann gekauft, dieses Schaumstoffding für ein normales Mikro. Das passt aber super cool über so einen Tascam drüber. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus und kann nur hoffen, dass die Aufnahme besser wird. Also, dass das mit den Windgeräuschen nicht mehr so schlimm ist. Ja, ist natürlich lächerlich, dass ich das jetzt im Haus ausprobiere. Eigentlich total überflüssig. Aber okay. Vielleicht wirkt die Stimme ja auch anders. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Das kann ich aber erst ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin und das Ganze an meinem Computer mit Audacity das erste Mal anhöre. Ja, so, jetzt bin ich auf dem Dachboden. So, jetzt habe ich ein Handtuch geholt und jetzt will ich Richtung Möllerbrücke gehen, weil ratet mal, was wieder ist. Richtig Wellness-Tag, ne? So, vorher muss ich aber noch die Mülltüte hier mitnehmen. Jo, hier ist also noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur- und Gesellschaftspodcast. Folge Nummer 10. Ja, und ich bin wieder auf dem Weg zur Möllerbrücke. Also nochmal, hier ist dann noch ein weiterer Wissenschaftstechnik, Literatur- und Gesellschaftspodcast. Folge Nummer 10. Und ich spreche zum ersten Mal durch das Schaumstoffding. Also ich habe mir da so ein Schaumstoffding drüber gezogen, das eigentlich für so ein normales Handmikrofon ist, aber das passt prima bei den Tascam. Und da es in letzter Zeit etwas windig war und dieses Winding sahen für so komische Störgeräusche gesorgt hat, probiere ich das jetzt mal aus und hoffe, dass die Aufnahme was wird. Ich habe den Tascam sicherheitshalber auf volle Pulle gestellt. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass er aufnimmt. Da sind ja so komische Peaks, die leuchten ab und zu mal. Und man sieht auch so komische Bänder, die da laufen, ne? Also, keine Ahnung, wie das heißt, ne? So schwarze Streifen, die groß und klein werden, ne? Ja, dies ist die Folge Nummer 10. Und heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil von Theodizee. Der erste Teil, da ging es ja um das natürliche Übel. Der zweite Teil, da geht es um das vom Menschen gemachte Übel. Und deswegen ist das eigentlich ein zweiter Teil doppelt gemoppelt. Weil es geht nicht nur um das menschliche Übel, also vom Menschen verursachte Übel, sondern auch um den freien Willen. Leute, Menschen, die an die Determiniertheit des Menschen glauben, das sind ja viele Naturalisten und kaum Theisten, aber es gibt auch theistische Strömungen, die an die Determiniertheit des Menschen glauben. Also Menschen, die an die Determiniertheit des Menschen glauben, brauchen diesen Podcast überhaupt nicht zu hören. Für die ist ja vom Menschen gemachtes Übel natürliches Übel, ne? Also wenn der Mensch keine Wahl hat, ist er halt Teil der Natur. und damit natürliches Übel. Nur wenn der eine Mensch eine Wahl hat, also frei ist in seinem Willen, nur dann hat er natürlich gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen natürlichem Übel und vom Menschen gemachtes Übel. Das sollte, glaube ich, einleuchten. Ja, so, und ja, das vom Menschen gemachte Übel unterliegt halt seinem freien Willen. Glaube jedenfalls die überwältigende Mehrheit der Christen und alle Moslems, vermute ich mal. Das glauben nicht die Hinduisten, soweit ich weiß. Die haben so ein sehr mechanisches Weltbild, ne? Alles ist irgendwie vorherbestimmt. Und natürlich wird der menschliche Willen gern negiert. Das kann man auf ganz verschiedene Weise machen. Aber wenn ihr in so Sätzen das Wort Schicksal findet, oder wenn menschliche Verbrechen wie Auschwitz als eine Katastrophe bezeichnet werden, oder der Erste Weltkrieg als eine Katastrophe bezeichnet wird, dann habt ihr es immer mit Menschen zu tun, die versuchen, die Verantwortung vom Menschen halt abzulenken, ne? Genauso, er musste so handeln. Oder was im Internet jetzt mal zerpflückt wird, wenn er nicht unglaubwürdig werden will, dann muss er jetzt, ne? Also, da wird quasi eine Nicht-Wahlfreiheit. Also praktisch, das ist praktisch Schicksal, ne? Wenn jemand was tun muss, dann unterliegt er ja einem Schicksal. Und das ist natürlich eine nette Masche, um Menschen von ihrer Verantwortung loszueisen. Das gilt natürlich auch für Maggie Thatchers Tina, ne? There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Ja, das ist natürlich auch determiniert dann, ne? Wenn es keine Alternative gibt, hat man keine Wahlfreiheit, ist man in seinem Verhalten determiniert, ist man nicht verantwortlich. Jo. Da gibt es ja tausend Varianten, ne? Fragt man Richter, was die Leute so als Ausreden vorbringen. Wenn man dann der Tat überführt ist, machen der Täter, die Täterin immer das nächste Fass auf. Und das Fass ist, ich hatte keine Wahl. Ne? Also ich musste so handeln. Was weiß ich, aus meiner Kindheit heraus. Weil ich die Kappe kaputt habe. Weil ich wahnsinnig bin, weil ich betrunken war. Da kann man sich ja alles Mögliche aussuchen. Aber es läuft immer darauf hinaus, ich hatte keine Wahl. Keine Wahl haben heißt halt determiniert sein. Gut. Und dann die Naturalisten, die gehen halt davon aus, dass der Mensch keine Wahl hat, weil er in seinem Verhalten determiniert ist. Warum ist er determiniert? Nun, das hatte ich ja schon erklärt. Wenn die Geschichte des Universums eine endlose Folge von Kausalketten ist, dann gibt es keine Freiheit im System. Kann es gar nicht geben. Ja, und wenn alles determiniert ist, dann wissen wir natürlich, haben wir keinen freien Willen. Das ist auch ganz logo, wenn man von den Grundüberzeugungen der Naturalisten ausgeht. Das ist eine zwangsläufige Folge, ne? Also, physikalische Prinzip, kausale Geschlossenheit, und Supervenienz. Wenn man diese Überzeugung teilt, dann gibt es keinen freien Willen, dann sind wir in unserem Verhalten determiniert. Das bedeutet, ich gehe jetzt gerade zum Wellness und ein Laplacischer Dämon, der vor 1 Milliarde Jahre alle Daten zur Verfügung gehabt hätte, wäre jetzt nicht überrascht, dass ich jetzt in dieser Minute hier an der S-Bahn rumlaufe, also in dieser Sekunde, und diese Worte, die ich gerade in den Player spreche, weil das ist determiniert. Das ist ein Programm, das abläuft letztendlich. Ne? Das ist also komplett determiniert. Nicht ein Wort, das ich jetzt spreche, nicht ein Seufzer, den ich hier ins Mikro sülze, ist für diesen Laplaschen Dämon eine Überraschung. Ich kann den Player gar nicht ausschalten. Selbst wenn ich das, ich will es, es gibt ja gar kein Wollen. Ne? Es gibt kein Wollen. Also wir spulen hier ein Programm ab. Fragt sich wirklich aus dieser Perspektive heraus, ob das hier überhaupt Realität ist, ob es, warum. Dann finde ich, sollte man auch den letzten Schritt sagen, und das ist alles komplett illusionär, ne? Also wir sind nur ein Programm in einer Matrix, das abläuft. Determiniert abläuft. Das finde ich eigentlich logischer, als wenn das hier alles existiert. Warum soll das existieren? Woher soll ich das wissen? Ja, gut, das hat übrigens einen riesen Vorteil. Es gibt ja so Naturalisten, die leiden unter Schuldgefühl. Michael Schmidt-Salomon fällt mir da spontan ein. Und wenn man natürlich glaubt, und Michael Schmidt-Salomon hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, dass der freie Wille nur eine Illusion ist, dann gibt es natürlich auch keine Schuld. Ne? Wenn ich jetzt meinen Nachbarn umbringe, kann ich ja nicht die Entscheidung fällen, ihn umzubringen. Das passiert ja einfach. Ne? Und da es passiert, ist das praktisch ein Unfall. Ne? Also genauso zu bewerten wie ein Baum, der jemanden erschlägt. Ich bin dann ja eigentlich nur ein Gegenstand. Da ich mich ja nicht von der Natur unterscheide, von den Tieren, bin ich halt für nichts, was ich tue, verantwortlich. Löwe ist ja auch nicht verantwortlich, wenn er einen Menschen tötet. Ne? Das kann er ja nichts für. Ist ja determiniert. Wie gesagt, das ist schon seit 5 Milliarden Jahren steht das fest, dass er zu dem Zeitpunkt aus dem Käfig ausbricht und einen Menschen tötet. Ist ja einfach nur ein Programm, das abläuft letztendlich. Ja, das ist natürlich ganz praktisch gegen Schuldgefühle. Ne? Und das machen ja auch Mörder oder Auschwitz-Verbrecher, haben ja genau die gleiche Masche. Ne? Ich konnte nichts dafür. Ich habe nur Befehlen gehorcht. Ne? Man versucht halt die Verantwortung wegzuschieben. Und da gibt es natürlich alle möglichen. Aber das ist eine elegante Lösung der Naturalisten. Es gibt halt gar keine Schuld. Ne? Ich bin nur ein Gegenstand und Gegenstände können ja keine Schuld auf sich laden. Ne? Ein Dachziegel, der vom Dach fällt und einen Menschen erschlägt, hat sich ja nicht schuldig gemacht. Geht ja nicht. So, okay. Also, das ist der naturalistische Ausweg aus der Schuld. Die Christen sehen das natürlich anders, nicht alle, aber die meisten. Die gehen halt davon aus, dass der Mensch einen freien Willen hat. Das glauben die seit Augustinus, also so ziemlich von Anfang an. Und halt die Wahl haben. Nicht komplett. Diesen Kniff müssen wir noch später rausfinden. Also sie können nicht sündfrei leben, ohne sich Gott zuzuwenden. Das ist den Christen nicht möglich, aber letztendlich haben sie die Wahl. Ganz andere Sichtweise, ne? Also ein Mensch, der die Wahl hat, trifft halt Entscheidungen. Und wenn ich jetzt meinen Nachbarn umbringe, dann sehen das Naturalisten ja als Unfall. Und Christen sehen, da habe ich die Entscheidung gefällt, meinen Nachbarn umzubringen. Ne? Da bin ich für verantwortlich und da muss ich halt irgendwann auch mal für bezahlen. Also am Tag des jüngsten Gerichtes halt. Ja, das sind also ganz unterschiedliche Sichtweisen. Gut, ob wir jetzt einen freien Willen haben, ob wir überhaupt existieren, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, das ist Überzeugung. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir einen freien Willen haben. Das heißt, wir treffen Entscheidungen. Das kann ich nicht begründen. Immanuel Kant meinte, es wäre ein Postulat der Vernunft. Aber Immanuel Kant hat immer große Banalitäten kompliziert ausgedrückt. Postulat der Vernunft ist natürlich Schwachsinn. Es ist keinesfalls ein Postulat der Vernunft. Warum? Ich weiß zwar nicht, wie Menschen leben sollen. Ich glaube nicht, dass Michael Schmidt-Salomon wirklich glaubt, dass sein Verhalten komplett determiniert ist. Wenn man das wirklich glaubt, dann ist das wahnsinnig. Weil dann ist ja Irrsinn. Ne? Dann geht er ja davon aus, dass jedes einzelne Wort in Diskussion... Dann frage ich mich, warum überhaupt mit Leuten diskutiert. Ja, weil das halt sein muss. Ne? Weil es halt determiniert ist, dass er diese Diskussionen führt. Aber Kommunikation ist dann total sinnlos. Weil ja jeder Einzelne in seinem Verhalten komplett determiniert ist. Wir bräuchten gar nicht miteinander reden. Ja gut, wir tun es halt, weil es determiniert ist. Ne? Es ist halt ein Programm, das abläuft. Ist so ein bisschen wie ein Film, ne? Muss man sich wie ein Film vorstellen. Filme laufen einfach ab. Ne? Ja, und ja, okay, man kann da nicht gegen einen argumentieren, das kann natürlich stimmen. Es ist auch kein Postulat der Vernunft, das zu verneinen. Aber man kann sich da halt eine Überzeugung aussuchen. Im Rest des Podcasts gehe ich davon aus, dass der Mensch einem freien Willen unterliegt. Habe ich ja schon gesagt. Denn wenn dem nicht so ist, dann ist menschliches Übel natürliches Übel und braucht gar nicht in einem extra Podcast behandelt zu werden. Hört euch einfach den letzten Podcast an und werdet glücklich damit. So. Ja. Weiter im Text. Gut, also. So, und wenn natürlich der Mensch die Wahl hat, dann ist die Theorie C-Frage des Menschen, von Menschen gemachten Übels, die interessanterweise, jetzt gibt es wirklich Lärmquellen ohne Ende. Einige Leute glauben mir offensichtlich, dass Menschen unbedingt ihre Musik hören wollen. Ich hasse sowas. Ja, und diesen freien Willen kann man, wie gesagt, naturalistisch gar nicht begründen. Aber die Theisten haben es halt einfach. Es gibt halt keine kausale Geschlossenheit. Es konnte keine Freiheit ins System kommen, es sei denn, es greift jemand von außen ein. Das war halt Gott. Gott ist frei. Und Gott hat den Menschen dann auch frei erschaffen. Er hat ihm die Freiheit gegeben. Das konnte nur Gott. Ich weiß nicht, wie man das ohne Gott begründen soll, dass der Mensch in seinem Willen frei ist. Mit Gott ist es aber kein Problem. Warum er das gemacht haben soll, ist unter Theologen auch sehr, sehr unumstritten. Die klassische Erklärung ist halt, dass Freiheit ein extrem hohes Gut ist. Also Freiheit ist überhaupt das Wesensmerkmal des Menschen. Das ist nicht nur eins der, sondern wirklich das Wesensmerkmal des Menschen ist, dass der Mensch frei ist. Das unterscheidet ihn von allen anderen Dingen, die auf diesem Planeten so rumtouren. Also von allen Tieren, von allen Pflanzen, von allen Gegenständen. Wir sind halt als Menschen frei. Das macht uns aus. Und dann könnte der Podcast eigentlich schon zu Ende sein, weil das ist natürlich die Begründung, warum Gott uns nicht in der Freiheit einschränkt. Logo, ne? Wenn er uns frei erschaffen hat und uns das ausmacht, und das übrigens auch Gott ausmacht, dann wäre es ja totaler Kokolores, wenn er uns in einem weiteren Schritt halt einschränken würde. Und das ist auch die theologische Begründung, warum Gott, wenn der Mensch böse Dinge tut, Verbrechen begeht, nicht interveniert. Ne? Es ist ja offensichtlich, dass Gott nie eingegriffen hat. Egal, was der Mensch an schlimmen Dingen gemacht hat. Und er hat ja extreme Verbrechen begangen. Die Menschheit der Geschichte ist auch eine sehr blutige Geschichte. Nicht nur, weiß Gott, nicht nur. Das wird auch oft überbetont. Aber halt auch. Ne? Und das letzte Jahrhundert war natürlich derart grauenhaft. Verbrechen hat der Mensch, glaube ich, vorher und nachher nicht begangen. Wissen wir natürlich nicht. Der Mensch gibt es seit 500.000 Jahren, was er so in der Steinzeit alles angestellt hat, in der Frühgeschichte, da wissen wir ja nichts drüber. Vielleicht hat er ja Auschwitz zu der Zeit getoppt, da kann man ja überhaupt keine Aussagen zu machen. Aber, wie gesagt, das letzte Jahrhundert, die zwei großen Menschheitsverbrechen, der Erste und Zweite Weltkrieg, ja, die sind geschehen, Gott hat nicht eingegriffen. Und da stellte sich die Theorie C-Frage des menschlichen Übels natürlich mit aller Macht. Und einige Theologen sind halt daran zerbrochen. Ja, zerbrochen ist übertrieben, aber schon verzweifelt. Eine von denen sollte man lesen, ist Dorothee Söller. Dorothee Söller ist da zu einem Quasi-Atheismus gekommen. Also diese Theorie C-Frage führt natürlich genauso wie beim natürlichen Übel bei vielen Menschen dazu, dass man die Allmacht Gottes in Frage stellt. Ne? Wie kann ein liebender Gott einfach nur zusehen, ohne etwas zu unternehmen? Ja, hier ist also die Frage nicht, warum hat Gott das gemacht, wie beim natürlichen Übel, sondern die Frage ist, warum hat Gott nicht eingegriffen? So, spätestens bei Auschwitz hätte er eingreifen müssen. Das ist die Meinung, die dahinter steht. Ne? Also er hätte spätestens bei Auschwitz eingreifen müssen. Und da ist die theologische Begründung, die Freiheit ist ein derart hohes Gut, Gott hat so viel Respekt vor der Freiheit des Menschen, dass er halt sehr, 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 sehr unter Auschwitz gelitten, richtig verzweifelt war über Auschwitz, aber halt aus Respekt vor der Freiheit des Menschen nicht eingegriffen hat. Das ist, ich glaube, ziemlicher, also es gibt eine große Mehrheit der Theologen, die das genauso sieht. Ja, und was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist halt der enorme Stellenwert der Freiheit. Das ist vielleicht auch eine Botschaft des Christentums und des freien Willens, etwas, was die Naturalisten ja restlos leugnen. Für die Naturalisten gibt es ja keine Freiheit. Das ist eine der Botschaften des Christentums, dass Gott die Freiheit des Menschen so sehr respektiert, dass er die Qualen von Auschwitz ausgehalten hat, ohne zu intervenieren. Und das sollte uns Menschen natürlich ein Beispiel dafür sein, selber die Freiheit genauso hoch einzuschätzen. Leider scheitern wir an diesem Projekt, ne? Viele Menschen geben die Freiheit sehr gerne auf, ordnen sich restlos freiwillig oder sogar sehr bereitwillig allen möglichen Ideologien unter. Also Freiheit im Denken ist nicht hoch angesehen. Die meisten Leute fressen einfach, ne, die meisten, ich war allgemeiner wieder. Aber viele Menschen neigen dazu, einfach komplett Ideologien einfach zu übernehmen. Denkfaul sind die halt, ne? Die haben keinen Bock darüber nachzudenken und fressen irgend so einen Mist, ne? Glauben das einfach. Bequemlichkeit ist, glaube ich, eins der Haupt- und Angst natürlich, ne? Freiheit macht Angst. Kenne ich ja selber, ne? Kennt jeder, glaube ich, von sich. Freiheit macht natürlich auch Angst. Und Unfreiheit hat was Beruhigendes. Aber eine der Botschaften des Evangeliums und des Christentums ist halt, Freiheit ist ein unfassbar hohes Gut. Kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Sollte man wirklich extrem hoch einschätzen. Ja, gut. Als nächstes komme ich dann zu dem Punkt, warum trotzdem die Allwissenheit Gottes eingeschränkt werden muss, wenn man an die Willensfreiheit des Menschen glaubt. Da komme ich aber später zu. So, jetzt habe ich mal wieder vergessen anzumachen. Also hier sind jede Menge Menschen, Menschenmassen in Wischling. Grund ist das UZ-Pressefest der Deutschen Kommunistischen Partei. Das findet hier statt. Es gibt noch Kommunisten in Deutschland. Das irritiert mich immer wieder. Und das ist halt so ein Volksfest, so eine Art Volksfest. Zugpferde sind halt hier Konstantin Wecker, der hier auftritt. Und da kommen also die letzten wackeren Kommunisten aus ganz Deutschland. Ich sehe sogar Frankfurter Kennzeichen. Halt aus ganz Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Ja. Dass es immer noch Kommunisten gibt, das irritiert mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich das für eine höchst destruktive Ideologie halte. Aber okay. Der Mensch ist ja frei in seinem Willen und soll er, ne? Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, geht das schon klar. Aber ich verstehe es halt einfach nicht. Münchner sogar, Hannoveraner, J, keine Ahnung, AK. Also ganz Deutschland rücken hier die Leute scheinbar an. Jo, wer sich mal gegen diese Ideologie ein bisschen immunisieren will, dem empfehle ich das Schwarzbuch Kommunismus. Das ist nicht unumstritten. Das sollte man kritisch lesen, so wie Deschners Kriminalgeschichte des Christentums man auch kritisch lesen sollte. Und Colin Goldner ist im Schatten des Dalai Lama. Aber lesen sollte man es mal. Eine Ideologie, die ihre wichtigsten Zeitung, Pravda, die Wahrheit nennt, hat sowieso die Köpfe kaputt. Das kann man sich ja irgendwie restlos knicken. Das ist ja einfach nur entsetzlich. Aber okay, sollen sie. Ja, wie gesagt, freie Wille war noch Thema. Also der Mensch ist halt in seinem Willen frei. Da müssen wir von dieser Überzeugung müssen wir einfach ausgehen. Wenn wir weiterreden wollen, also ich nehme mal als Ärzte wir. Ich gehe also jetzt in der Zukunft von dieser Überzeugung aus. Ja, Hansestadt Hamburg sogar. Mann, oh Meter. Ja, da muss Gott seine Allwissenheit aufgegeben haben. Also, das ist ein Kritikpunkt von irgendeinem Religionskritiker, vor Jahrhunderten schon, uralter Kritikpunkt. Glaubst du, 200 Jahre alt ist diese Kritik. Ein allwissender Gott kann den Menschen nicht in die Freiheit entlassen haben. Warum nicht? Weil ein allwissender Gott, ja, wissen würde, wie ich mich entscheide. Also, ist ein bisschen tricky. Ich erkläre es ganz langsam. Hatte ich ja schon mal gesagt in so einem Zwischenpodcast. Also, ein allmächtiger Gott, der den Menschen in die Freiheit entlassen hat, kann ja nicht wissen, wie der Mensch sich entscheidet. Das kann er nicht wissen. Und müsste aber, wenn er allwissend wäre, ne? Also ein allwissender Gott wüsste, wie ich mich entscheide. Aber wenn er das wüsste, wäre ich halt nicht frei. Und wenn ich frei bin, dann ist er halt nicht allwissend. Und da ich die Überzeugung habe, dass der Mensch frei ist, bin ich halt nicht der Überzeugung, dass Gott allwissend ist. Die Parkplätze sind restlos überfüllt. Ja, das ist ein bisschen tricky, aber doch leicht nachzuvollziehen, ne? Also wenn Gott wüsste, wie ich mich entscheide, das müsste er, wenn ich allwissend wäre, dann wäre das ja keine freie Entscheidung, könnte es keine freie Entscheidung sein. Deswegen muss Gott also seine Allwissenheit aufgegeben haben. Gott weiß nicht, wie der Mensch sich entscheidet, wie die Menschen sich entscheiden. Er weiß es halt nicht. Weil er uns in die Freiheit entlassen hat, ist er nicht mehr allwissend. Kann also auch nicht in die Zukunft gucken. Ja, anders geht's nicht. Gott müsste also auch an die Zeit gebunden sein. Obwohl man ja immer sagt, er wäre zeitlos. Aber das ist nicht konsistent. Wie gesagt, er kann nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Weil die Zukunft unbestimmt ist. Nicht determiniert durch die Freiheit des Menschen. So, der nächste Einwand, der dann gleich kommt, ist: Hätte Gott nicht eine Welt ohne Leiden schaffen können? Also das natürliche Übel. Also eine Welt ohne natürliches Übel. Die Antwort ist natürlich ja, das hätte er. Und mir persönlich fällt kein Grund ein, warum er das nicht hätte tun sollen. Allerdings wird es wohl einen Grund geben, denn er hat es ja nicht. Er hat ja eine Welt mit dem natürlichen Übel geschaffen. Vielleicht kann man das auch einzeln aufrollen, aber wie gesagt, wäre denkbar. Hätte Gott einen Menschen schaffen können, der nicht zum Bösen fähig wäre, also der gar nicht böse handeln könnte, die Antwort auf die Frage, hätte Gott einen Menschen schaffen können, der nicht die Fähigkeit zum Bösen hat, die Antwort auf diese Frage ist nein. Aber er hätte natürlich ein Wesen schaffen können, das nicht die Fähigkeit hätte zum Bösen. Das hätte er tun können. Aber das wäre dann halt kein Mensch gewesen. Die Freiheit der Wahl, die Fähigkeit zum Bösen, gehört halt zum Menschsein dazu. Meiner Meinung nach sogar zwingend dazu. Für mich wäre es unvorstellbar. Also für mich wäre ein Wesen, das nicht die Fähigkeit hätte zum Bösen, kein Mensch. Sondern irgendwas anderes. Es gibt ja Wesen, die nicht die Fähigkeit haben zum Bösen, ne? Tiere, aber das sind halt keine Menschen. Die können nicht böse handeln. Ja, okay, das wäre halt eine Einschränkung der Wahlfreiheit, ne? Ja, wie gesagt, nur die Frage des natürlichen Übels lässt sich nicht beantworten. Die Frage des menschlichen Übels ohne weiteres. Ja, und Auschwitz war ja der Aufhänger für die Theodizee-Frage des menschlichen Übels. Der Erste und Zweite Weltkrieg. Daran sind natürlich eine Menge Menschen zerbrochen. Da braucht nur mal Wolfgang Borchardt zu lesen. Da würde ich mal sagen, das sind einfach psychologisch schlecht verarbeitete Traumata, ne? Schwere Verletzungen durch Menschen, das sind natürlich schwere Traumata. Die muss man bearbeiten. Wenn man das nicht tut, dann versinkt man in einem Sumpf aus Destruktivität. Und eine dieser destruktiven Eigenschaften, die auch Wolfgang Borchardt und Dorothee Söller zu eigen waren: Man grenzt sich halt nicht ab, sondern saugt das Leiden der Welt, und zwar nur das Leiden der Welt, auf wie ein Schwamm und hält das für Realismus und wirft allen anderen Menschen, die das tun, vor, dass sie irrational sind oder also die Realität halt nicht wahrnehmen. Fokussiert also total das Leiden, das von Menschen gemachten Leiden, und hält es für die Realität. Schiebt dieses Leiden dann auch noch Gott in die Schuhe und zerbricht dann an dieser Frage. Das kann man natürlich machen. Mensch ist ja frei in seiner Entscheidung, und wer das will, kann das gerne tun. Aber das als moralisches Vorbild zu nehmen, ist natürlich ein bisschen strange, ne? Also es ist ein bisschen sonderbar. Ein Weg, der zur Verzweiflung führt, für moralisch vorbildlich zu halten. Diese Idee des universellen Mitgefühls ist sowieso etwas, was nur Gott zu eigen ist, was Menschen ja gar nicht stemmen können. Ich kann nicht mit allem Leiden auf dieser Welt Mitgefühl haben, das geht gar nicht. Würde auch gar nichts nutzen. Da hat ja keiner was. Und wie gesagt, das Papier im Geschichtsbuch zu dem Thema Faschismus, Nationalsozialismus, lautet halt nur 12 Jahre, ne? Es war natürlich ein schlimmes Verbrechen, grauenerregend, übel. Und danach wurde er immer lustig weiter gefoltert und gemordet. Das hat ja mit 45 nicht aufgehört. Aber es macht den Menschen halt auch nicht aus. Na, es ist also nicht das Wesensmerkmal des Menschen. Wie gesagt, im Gesamtszene wissen wir nicht. Aber die Frage der Antinatalisten ist ja schon, kann man das Leiden Auschwitz, also kann man die unglaubliche Freude eines Kindes, ne? Das kennt er ja, dieses Bild, ne? Das voll in diesem Flow, in dieser Flow-Stimmung eine unglaubliche Freude ausstrahlt. Kann man die gegen das Leiden eines KZ-Überlebens aufwiegen? Natürlich nicht. Ganz klar. Aber die Fähigkeit zum Bösen mag den Menschen schon ausmachen. War nicht das Böse an sich. Ob das Böse die Welt regiert, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Aber das ist natürlich sehr subjektiv, da kann man überhaupt keine objektiven Aussagen zu machen. Also diesen Schmerz so überzubetonen, das Leiden der Welt so aufzusaugen wie ein Schwamm, ist kein Merkmal für einen besonders edlen Charakter, sondern pathologisch, wie ich finde. Auf jeden Fall vom Ergebnis her sicher nicht konstruktiv. Das gilt auch für das Leiden im eigenen Leben, ne? Da kann man ja auch die ganze Zeit dran rumwühlen oder es halt auch bleiben lassen. Das ist ja jedem einen selbst überlassen. Die ganze Zeit rumwühlen und das völlig sinnlose Spiel, wer ist das ärmste Tütü spielen, ist ja destruktiv. Unbedingt so sehr die THDC-Frage festmachen, weil verantwortlich für Auschwitz ist nicht Gott, sondern der Mensch. Ne? Also Gott hat ja nicht Auschwitz zu verantworten, sondern der Mensch. Das Einzige, was man Gott vorwerfen kann, ist, dass er es nicht verhindert hat. Aber dieser Vorwurf mindert die Verantwortung des Menschen um exakt 0%. Ne? Also wenn hier vor meinen Augen jemand einen anderen Menschen ermorden würde und ich würde nicht eingreifen, weil ich Angst habe, ich bin hier gerade in der U-Bahn, ne, weil der Typ irgendwie zu stark ist oder ich auch Schiss habe, mich zu einzugreifen, dann wäre das zwar von mir ungeheuer feige und natürlich auch moralisch verwerflich, aber durch mein Nicht-Eingreifen habe ich natürlich die Schuld desjenigen, der einen anderen ermordet hat, um 0,0% verringert. Ne? Derjenige, der diese Entscheidung fällt, ist natürlich zu 100% verantwortlich, ganz unabhängig davon, wie sich die Umgebung verhält. Und die Tatsache, dass Gott Auschwitz nicht verhindert hat, mindert halt die Schuld der Auschwitz-Täter und Täterinnen um exakt 0%. Gar nicht. Die sind zu 100% für ihre Entscheidung verantwortlich. Da hat Gott überhaupt nichts mit zu tun. Gar nichts hat er damit zu tun. Überhaupt nichts. Der Vorwurf ist schwachsinnig. Und auch die Menschen, die in Deutschland zu der Zeit gelebt haben und nicht ununterbrochen Widerstand geleistet haben, weil sie zu schlapp, zu feige oder was weiß ich sind, haben die Schuld dieser Auschwitz-Täter auch nicht verminimiert oder verringert. Das Böse regiert die Welt, weil das Böse die Welt regieren will, wenn es denn die Welt regiert und nicht, weil andere das nicht verhindern. Das ist zwar ein beliebter Spruch, aber es ist nicht meine Aufgabe, ununterbrochen das Böse zu bekämpfen. Und wenn ich es nicht tue, heißt das nicht, dass das Böse jetzt deswegen irgendwie, also das Böse ist immer noch 100% verantwortlich. Wenn jemand die Entscheidung fällt, Böses zu tun, bin ich nicht verantwortlich dafür, dass ich das nicht verhindert habe. Nein, bin ich zwar verantwortlich dafür, dass ich das nicht verhindert habe, aber durch mein Nicht-Verhindern trage ich keine Mitschuld. Niemals. Schuld hat immer der zu verantworten, der das halt tut. Und nicht der, der zusieht. Der trägt keine Schuld. Und auch keine Mitschuld. Ist natürlich nicht fein, ist nicht cool, ist irgendwie schäbig, nichts zu unternehmen. Kann man so sehen, aber es ist halt nicht... Er macht sich nicht mitschuldig. Ja, und Gott war in Auschwitz halt dabei. Er hat nicht eingegriffen, weil er die Freiheit des Menschen halt ungeheuer respektiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott durch Auschwitz bis ins Mark erschüttert war. Da bin ich mir absolut sicher. Das war ihm nicht egal. Aber er war halt hilflos. Nicht, weil er nicht hätte eingreifen können, er ist ja allmächtig, sondern weil er aus Respekt vor der Menschheit nicht eingreifen konnte letztendlich. Wollte von mir aus, ne? Also er konnte schon, er wollte nicht. Ein hilfloser Gott, ein verzweifelter Gott. Ja. Und alles, was wir dem Menschen in Auschwitz, Gott, also was wir dem Menschen in Auschwitz angetan haben, das haben wir natürlich auch Gott angetan. Also was heißt wir? Jetzt habe ich das Menschheitswir genommen, das gibt es nicht. Also alles. Das war jetzt also nicht das erste Wir, sondern das Menschheitswir, das gibt es natürlich nicht. Also wir, die Menschheit, sind ja kein Kollektiv, sondern wir stehen als Individuum. Ja, obwohl ihr natürlich als Zuhörer mit mir ein Kollektiv bildet, deswegen rede ich immer wir, ne? Das ist dieses Ärzte-Wir. Na gut, also, alles was die Täter und Täterinnen in Auschwitz Menschen angetan haben, das haben sie natürlich Gott angetan. Ja, das haben sie halt auch Gott angetan. Auch natürlich, nicht nur. Und wir können ziemlich sicher sein, dass sie dafür bezahlt haben. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Denn Gott ist ja auch gerecht. Zur Gerechtigkeit gehört nun mal eben die Sühne. Und deswegen können wir sicher sein, dass sie dafür bezahlt haben. Das, was es halt kostet. So, jetzt bin ich am Studio und höre auf. Ja, also man muss da sehr vorsichtig sein mit den verschiedenen Wirs. Einmal gibt es ja dieses Menschheitswir, dann das deutschen Wir, das Ärzte-Wir. Ja, und nach Auschwitz. Also da passt weder das deutschen Wir noch das Menschheitswir. Ne? Was oft bei solchen staatlichen Verbrechen vergessen wird. Staaten begehen keine Verbrechen. Menschen begehen Verbrechen. Und die Menschheit begeht kein Verbrechen. Individuen begehen Verbrechen. Also Menschen als Individuen, als Einzelmenschen begehen Verbrechen. Und da haben wir in Deutschland natürlich zur Nazizeit sehr, sehr viele Individuen extrem scheußliche Verbrechen begangen. Aber das kann man nicht der ganzen Menschheit zur Last legen. Und da braucht man auch nicht an der Menschheit zu verzweifeln. Das Einzige, was diese Verbrecher bewiesen haben und Verbrecherinnen, ist, dass Menschen jede erdenkliche Scheiße, die unglaublichsten Straftaten begehen können. Ja, dass wir halt die Wahl zum absolut Bösen haben. Die haben wir halt immer schon besessen. Wir können die unglaublichsten Verbrechen begehen, wenn wir das wollen. Was liegt in unserer Wahl? Wir haben die Entscheidungsmöglichkeit, das zu tun. Auch da kann man sich natürlich vor abgrenzen, indem man davon ausgeht, dass diese Verbrecher und Verbrecherinnen, die das getan haben, irgendwie ganz anders sind. Aber das sind die gar nicht. Das sind Menschen wie du und ich gewesen, die halt die Entscheidung gefällt haben, sich dem Bösen zuzuwenden. Das könnten wir auch, wenn wir das wollten. Ja, und das hat wenig mit Gott zu tun, eigentlich gar nichts, außer dass Gott uns diese Fähigkeit offensichtlich gegeben hat. Also Gott hat uns die Fähigkeit zum Bösen gegeben. Und zum Guten. Was ist unsere Entscheidung? Ja. Wieso jetzt Auschwitz ein Argument gegen Gott ist, leuchtet mir nicht ein. Leuchtet mir absolut nicht ein. Also das Erdbeben von Lissabon, das kann ich verstehen. Weil wie gesagt, das ist natürliches Übel. Aber Auschwitz als ein Argument gegen Gott leuchtet mir nicht ein. Kann ich nicht nachvollziehen. Müsste mir mal jemand erklären. Also ein Argument gegen den Menschen würde es vielleicht was taugen, ne? Es gibt ja Also als Reaktion auf Auschwitz gibt es ja eine Verzweiflung an den Menschen an sich. Ne? Also man verzweifelt am Menschen. Borchert hat das ja getan. Der hat ja nicht nur an Gott, sondern auch an den Menschen verzweifelt. Und viele andere haben das auch getan. Und da taugt es schon eher, zugegeben. Aber das ist halt auch nur, wenn man halt generalisiert. Nicht, wenn man das aufs individualisiert. Das waren halt einzelne Menschen, die diese Verbrechen begangen haben, nicht die Menschheit als Ganzes. Die Menschheit als Ganzes macht nämlich gar nichts. Es sind immer Individuen, die handeln. Ja. Das dazu. Ja, was ich bei Dorothee Söller noch vergessen hatte, es ging ja also auch nicht nur um Auschwitz, sondern auch um das Elend in der dritten Welt. Das ja, es gibt ja diesen Slogan, Auschwitz hat nie aufgehört, ne? Also ist jedes siebte, ne, alle sieben Sekunden verhungert ein Kind, ne? Das Imperium der Schande, solltet ihr mal lesen, von Ziegler, glaube ich. Der hat ganz empörte, ganz wütende Bücher geschrieben. Aber die ganzen Anklagen richten sich nicht an Gott und auch nicht an den Mensch, sondern die ganzen Anklagen richten sich halt an die Individuen, die dafür individuell verantwortlich sind. Und das ist nicht das, was man im Deutschen als den kleinen Mann bezeichnet. Denn der hat ja doch erstaunlich wenig Macht. Auch in einer Demokratie. Man könnte jetzt natürlich dem kleinen Mann vorwerfen, dass er etwas sonderbare Wahlgewohnheiten an den Tag legt und das ja letztendlich auch stützt. Aber wir können nicht sagen, die Menschen sind egoistisch, die Menschen sind dafür verantwortlich. Schuld laden immer nur Individuen auf sich. Und deswegen läuft die Anklage gegen Gott ins Leere. Denn er hat halt einen Menschen erschaffen, der ein breites Spektrum hat, ne? Das geht von Lichtgestalten wie Erich Mühsam oder den Theologen der Theologie der Befreiung, die ja für ihre Überzeugung auch zu Märtyrern geworden sind, bis hin zu den vielen, vielen Menschen, die natürlich dafür sorgen, und zwar jeden Tag dafür sorgen, dass die Welt nicht in den Abgrund fällt, sondern dass die Menschlichkeit erhalten bleibt. Also dieses negative Menschen- und Weltbild, das Dorothee Söller offensichtlich auch hatte, funzt nicht so richtig, kommt halt immer auf die Fokussierung an. Ja, und der Vorwurf gegen Gott läuft automatisch ins Leere. Muss ins Leere laufen. Weil der Menschheit verantwortlich ist. Und das steht und fällt mit dem freien Willen. Die freie Wille, die Idee, dass wir die Freiheit der Wahl haben, dass der Mensch frei ist in seinen Entscheidungen, das ist, glaube ich, ja, es ist auch eine muslimische Idee, aber es ist auch eine christliche Idee, wahrscheinlich ist es eine römische Idee, keine Ahnung. Geht halt auf Augustinus zurück. Und damit steht und fällt natürlich die Nichtverantwortlichkeit des Menschen. Wenn man jetzt Naturalist ist und die Wahlfreiheit des Menschen leugnet, dann sind wir ja sowieso nur alle hier Leute, die in einem Film mitspielen, auf den wir gar keinen Einfluss haben, ne? Dann würden wir ja wie in einem Kinofilm rumlaufen. Das ist sozusagen wie ein Videospiel, wo man uns den Joystick weggenommen hätte, ne? Also wir glauben nur, die Kontrolle zu haben. Oder vielleicht noch anders, wir hätten den Joystick in der Hand, mit dem wir glauben zu steuern, aber in Wirklichkeit läuft das Spiel halt ab. Also wir sitzen im Kino mit dem Joystick und glauben, dass wir Einfluss auf den Film haben. Das ist die naturalistische Version des Determinismus, ne? Wir haben gar keinen Einfluss. Wir bilden uns das nur ein. Was für alle Handlungen logischerweise gilt, die wir tun, ne? Also alles determiniert. Wenn wir allerdings die naturalistischen Grundüberzeugungen, kausale Geschlossenheit, das physikalische Prinzip und die Supervenienz nicht akzeptieren, dann können wir an den freien Willen glauben. Dann ist das kein Problem, weil nämlich das Prinzip der kausalen Geschlossenheit halt nicht stimmt und das Prinzip der Supervenienz nicht stimmt und wir deswegen eine unsterbliche Seele haben, die es uns ermöglicht, unsere Entscheidung frei zu fällen. Weil Gott, der ja auch in seiner Entscheidung frei ist, diese Freiheit durch die unsterbliche Seele in das System gebracht hat. Ja, als Naturalisten geht das nicht. Ohne Gott keine Freiheit. Aber als Theist ist das kein Problem. Ja. Aus dem Leugnen der Willensfreiheit des Menschen ergeben sich übrigens eine ganze Menge Probleme, die die Naturalisten wahrscheinlich irgendwie alle lösen werden. Aber schon die Idee, dass es Probleme gibt, die man lösen muss, ist ja im Rahmen einer totalen Determiniertheit eigentlich total sinnlos, weil es ich ja gar nicht gibt, ne? Es ist ich ja völlig determiniert. Also ich kann keine Probleme lösen, sondern Probleme lösen sich ja auch von selber. Ich tue ja gar nichts dazu. Oder lösen sich halt auch nicht von selber. Wenn das alles determiniert ist, dann kann man natürlich Straftäter für ihre Straftaten nicht verantwortlich machen. Ist ja praktisch ein Unfall. Und es wäre total sinnlos, sie in Gefängnisse zu packen. Andererseits kann man sie nicht in Gefängnisse packen, wenn das nicht determiniert ist. Also wenn es determiniert ist, dass wir irgendwann mal aufhören, Strafgefangene in Gefängnisse zu packen, dann tun wir das halt. Und wenn das nicht determiniert ist, dann tun wir das immer weiter. Eigentlich brauchen wir aber gar nichts mehr nachzudenken. Es passiert alles, ne? Wir können uns also entspannen. So wie wir uns im Kino ja auch entspannen können. Der Film läuft halt ab. Wir brauchen überhaupt nicht darüber zu diskutieren, ob Straftäter verantwortlich sind oder nicht. Wenn das determiniert ist, dass wir irgendwann mal aufhören, Strafgefangene in Gefängnisse zu tun, dann hören wir damit auf. Und wenn das nicht determiniert ist, dann machen wir es immer weiter. Ja, so ist das. Und wenn es determiniert ist, dass der Film ein Happy End hat, dann hat er ein Happy End. Und wenn nicht, dann nicht. Einfluss haben wir da nicht drauf. Ne? Wir haben keinen Einfluss. Es läuft halt alles ab. Bis zu dem Ende. Das schon vor Milliarden hätte vorausberechnet werden können. Ja, wenn der Mensch allerdings eine Seele hat, von Gott erschaffen, mit einem freien Willen, dann ist Freiheit im System und dann steht das Happy End halt nicht fest, ne? Wir haben volle Kontrolle über unser Leben oder ziemlich weitgehende Kontrolle über unsere Entscheidung, nicht über unser Leben. Also wir haben volle Kontrolle über unsere Entscheidung oder weitgehende Kontrolle und nicht mal Gott weiß, wie die Geschichte ausgeht. Gott wusste nicht, dass Auschwitz gesteht, weil Auschwitz eine Folge der Wahlfreiheit des Menschen ist. Gott wusste nicht, dass die erste Welt auf Kosten der dritten Welt lebt, wie die Made im Speck. Und in der dritten Welt ein unfassbares Elend herrscht. Das wusste Gott nicht, das konnte der nicht vorausberechnen, dass wir diese Entscheidungen fällen, die wir gefällt haben. Jetzt rede ich vom Menschheitswir. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Also, wir müssen das wieder individualisieren. Gott wusste nicht, dass Individuen in der Vergangenheit katastrophale Entscheidungen gefällt haben, die diese Folge haben. Und wir immer noch Entscheidungen fällen, die dieses System halt unterstützen. Ne? Das tun wir alle. Da sind wir schon ein Stück für mitverantwortlich. Aber wir sind halt nicht dafür verantwortlich, für die großen Entscheidungen. Ne? Also, die letzte große Entscheidung, die vielleicht in eine absolute Menschheitskatastrophe führt, war es ja, die Ukraine zu destabilisieren. Das habe ich nicht eingestellt. Da bin ich nicht für verantwortlich. Da müssen sich die Leute später vor Gott verantworten, die diesen Scheiß da verursacht haben. Mit all dem Elend, das aus diesen Entscheidungen folgt. Ja, also wie gesagt, nichts davon konnte Gott vorausberechnen. Deine Allwissenheit ist in dem Punkt eingeschränkt, freiwillig eingeschränkt worden von ihm, weil er halt Freiheit in das System gebracht hat. Und das ist das, was uns Menschen halt ausmacht. Ja. So, Das war, glaube ich, im Wesentlichen alles zum freien Willen und zur Theodizee-Frage des menschlichen Übels. Viel fällt mir da nicht mehr ein. Gar nichts fällt mir dazu sogar ein. Ich gehe durch den Westpark, der jetzt komplett fertiggestellt wurde und wieder freigegeben ist. Also hier ist wieder alles schön ordentlich, wie sich das für Deutschland gehört. Der Baumbestand hat auch nicht sehr gelitten. Wenn man sich so umguckt, sieht man auf den ersten Blick keine größeren Schäden. Ich habe jetzt mal das Mikro hochgehalten, ihr hört die Vögel, leichter Nebel, mystische Stimmung, alles sehr schön. Hier liegt wieder Müll, die Leute haben wieder gegrillt. Kaninchen hoppeln über die Wiese. Ja, richtig idyllisch, ne? Und so komisch, wie heißen diese schwarzen Vögel? Raben, glaube ich, ne? Das sind auch immer, die sind immer da, wo es was zu mampfen gibt. Ja, aber die Kaninchen sind echt niedlich. Ja, die haben es hier gut, glaube ich. Weiß gar nicht, ob Hauskatzen, ob die hier überhaupt natürliche Feinde haben. Hauskatzen werden wohl kaum Kaninchen jagen, ne? Und die Hunde sind hier angeleint. Es soll Füchse in der Stadt geben, aber nicht so viele. Ja, so ist das. Ja, also das war, wie gesagt, Podcast Nummer 10. Noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts-, Technik-, Literatur- und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann ladet den nächsten trotzdem runter und gebt mir auch eine Chance. Und wenn ihr irgendwie Ergänzungen habt, wenn ich was vergessen habe, wenn ihr findet, dass ich als Schwachsinn, wenn ihr finden könnt natürlich, dass ich Schwachsinn erzählt habe, ne, das ist ja subjektiv, dann schreibt mir eine E-Mail an eilig-podcast@yahoo.de, eilig-podcast@yahoo.de, und ihr könnt 100% sicher sein, dass ihr antworten werdet. Wenn die nicht gerade mit wüsten Beschimpfungen, dann werde ich sie löschen. Ja, und wenn ihr Lust habt, über irgendein Thema mit mir zu diskutieren, das geht via Skype, via Linfon, via Telefon. Dann schreibt mir eine Skype-Adresse, eine Linfon-Adresse oder eine Festnetznummer. Und guckt im Kalender, der ist auf der Homepage, wann ich Zeit habe. Und dann rufe ich euch an. Ja, das mache ich. Und wenn ihr nichts dagegen habt, dann zeichne ich es auf. Wenn ihr was dagegen habt, zeichne ich es logischerweise nicht auf, ne? Das wäre dann eine Zuhörerfolge. Aber die nenne ich dann auch Zwischenfolge. Oder ich nenne sie Zuhörerfolge. Keine Ahnung. So, der Tierschutzverein hat den Zaun übrigens repariert. Das ging aber schnell. Respekt. Und der umgefallene Baum liegt da immer noch. Viel ist aber nicht von dem umgefallenen Baum übrig. Den haben sie abgesägt. Lassen sie ihn da als Deko rumliegen. Dann können die Hunde da rumrennen. Haben sie was zum Spielen. Ja, den Zaun haben sie einfach nach oben gebogen. Der war gar nicht kaputt. Der war nur so ein bisschen zerbogen. Und den brauchte man da zurückzubiegen. Ja. Ja, ich würde mal sagen, die Sturmschäden sind hier im Groben beseitigt. Ja. Und jetzt bin ich am Ende des Westparks. Rechts war meine Hauptschule, Hauptschule West. Die gibt es noch genau 5 Tage, dann ist die dicht. Das Hauptschulsterben geht weiter in Dortmund. In ganz Deutschland, ja nicht so sehr in Bayern. Die Bayern lieben ihre Hauptschulen. Aber in NRW ist das halt eine sterbende Schulform, an der ich unterrichte. Ja, wie gesagt, Hauptschule West hat es erwischt. Ja, hier zwitschern die Vögel. Vielleicht kennt diesen Vogel jemand. Ah, hab schon mal melodischeren Gesang gehört, muss ich sagen. Ja, also, aber ich glaube ja eh, dass Gott die Vögel nur als Deko für uns Menschen erschaffen hat, um uns zu unterhalten. Und ja, was wäre so ein Wald ohne Vogelgezwitscher, ne? Ich war mal in Bad Salzuflen im Wellnessbereich vom, wie hieß denn das noch, Vitasol, ein unglaublich schönes Spaßbad mit toller Sohle und mit so einer 40 Grad Lage. Da kann man sich so einer 40 Grad 20%igen Salzlake suhlen, da schwebt man, ne, wie im Toten Meer. Und da ist uns halt aufgefallen, Bad Salzuflen, das Ding war mitten im Wald. Da geht echt die Post auf, was die Vögel so angeht. Im Westpark ist ja auch schon ganz schönes Rumgezwitscher. Aber da waren echt Vögel am Start, unglaublich. Das reinste Konzert, das war echt idyllisch, muss ich sagen. Ja, gut, aber jetzt laber ich ja nur noch, außerdem bin ich eher in der Unionstraße. Wie gesagt, bis zum nächsten Podcast, alles Gute und tschüssikowski.